Kürbis ist mehr als Suppe und Halloween-Deko. Doch welcher ist der gesündeste? Was steckt hinter Flaschenkürbis, Butternut und Co.? Und warum solltet ihr Zierkürbisse auf keinen Fall essen? Wir geben euch Tricks fürs Schnitzen, damit die Laterne lange gruselig bleibt und klären, ob ihr den Kürbis danach noch verwerten könnt. Dazu der Weltrekord des größten Kürbisses und die spannende Geschichte, warum Kürbisse überhaupt das Symbol von Halloween wurden. Gruselstimmung heute bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Iss, Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Ernährungswissenschaftler Achim Sam und diesmal wird's grauslich, gemütlich, aber auch voller Geschmack. Denn wir feiern Halloween.
Ja, genau. Bei uns wird geschnitzt, gekocht und dekoriert. Was das Zeug hält. Ich liebe Halloween. Mein Haus wird dieses Jahr richtig schön geschmückt. Und ich freue mich schon ganz riesig, dass wir heute eine ganze Folge dem Kürbis widmen.
Und der Kürbis ist ja nicht nur die ultimative Halloween-Deko, sondern auch ein echtes Power-Gemüse. Wir sprechen über die gesündesten Sorten, verraten, warum ihr die Schale am besten dran lassen solltet und wie ihr den Beta-Carotin-Gehalt mit einem simplen Trick noch massiv steigern könnt.
Ja, und klar, wir kochen auch. Heute gibt's selbstgemachte Kürbis-Gnocchi mit Kürbiskernpesto. Comfort Food Deluxe, aber maximal gesund.
Dazu gibt's Fun Facts, ein bisschen Halloween-Mythen-Check und am Ende sogar unseren Chili Vanilli, den Kürbisreim, damit ihr euch die wichtigsten Punkte merken könnt. Aber bevor wir damit starten, Antonina, wie feiert ihr denn Halloween?
Ja, lieber Achim, wir feiern Halloween wirklich extrem, die letzten Jahre immer mehr, weil meine Kinder lieben Halloween. Also es ist echt ganz lustig, ganz viele Kinder haben, glaube ich, Angst davor, aber meine Tochter, also die mit ihren 4 Jahren, die geistert da rum und liebt es. Wir dekorieren unser Haus auch immer extrem, also da kommen natürlich auch Bilder, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das sehen wollt. Ich freue mich selber, wie als würde ich ein Kind sein. Du merkst es, ich strahle richtig.
Ich muss auf jeden Fall mal bei Insta ein paar Bilder posten, damit man das nachvollziehen kann, was bei dir so abgeht, ja, oder wie gruselig es bei euch wirklich ist. Du hast ja vorhin schon zu mir gesagt, oh, an Halloween, da darfst du besser nicht zu uns kommen, weil da schaudert es dich. Also ja, du übertreibst es richtig.
Ja, ich finde es richtig gut. Aber ich mag auch Gruselsachen richtig gern. Jetzt lachen meine besten Freundinnen wieder, weil die schleppe ich in jede Horror-Geisterbahn und sonst irgendwas. Die sagen immer, du spinnst in jedem Horrorfilm. Ja, da müssen sie durch. Die haben immer super Angst. Aber ich mag alles, was gruselt und schaudert. Und natürlich liebe ich das Kürbisschnitzen. Das ist für mich so ein Extra, wo ich sage, boah, da kann ich richtig coole Sachen machen.
Aber beim Essen darfst du nicht grauseln, gell?
Nee, beim Essen darfst du nicht grauseln. Aber beim Dekorieren und beim Halloween und bei den Kostümen, da darf es auf jeden Fall gruselig werden. Yeah. Und auch bei den Kürbissen darf es gruselig werden.
Ich liebe das auch. Also bei uns oder bei mir, jetzt gibt es immer Halloween-Gesichter oder Kürbis. Gesichter, die ich da reinschnitz und dann vor die Tür stelle und so. Und ich habe mal eine ganz lustige Geschichte mit meiner Frau, mit Verena, erlebt, als wir noch bei Hamburg wohnten. Und zwar, Verena hat immer an Halloween alles gemacht, also geschmückt und den Weg so beleuchtet, weil wir haben so ein bisschen quasi, du musstest um das Haus rumlaufen, um da reinzukommen. Und da haben sich die Kinder immer nicht so richtig getraut, aber sie hat das so gemacht, dass da wie so eine Einflugschneise war und dann gab es da schon irgendwie Süßigkeiten. Naja, lange Rede, auf jeden Fall, Verena hat auch gebacken und hat auch so ein paar Muffins gemacht und so und natürlich alles andere als gesund. Und dann standen so die Orgelpfeifen da, also die Gespenster so in Reihe und Glied und dann durften die zu lang. Und dann sagte aber die eine, oh, ja, aber das kleine Gespenst da hinten, das ist meine Cousine, die darf keine Fructose. Und dann sagte die eine, ja, keine Laktose und keine sowieso. Am Ende, wir waren da irgendwie nah dran, die Avocado dann irgendwie rauszustellen oder mal ein Obstkörbchen. Aber ging ja auch nicht so richtig, weil Fructose und Gelatine und keine Ahnung was. Also wir waren völlig überfordert, was wir jetzt den Kindern da irgendwie kredenzen. Also möglichst ein antiallergenes Food und was möglichst wenig. Aber da gibt's ja nichts an Halloween. Vielleicht vergisst man da mal an dem einen Tag, dass man irgendwie eine Unverträglichkeit hat.
Und hat dann
einfach ein bisschen Bauchschmerzen. Das gehört ja auch zum Gruseln mit dazu. Aber das war einfach lustig, wie die Kinder da schon irgendwie drauf sind. So.
Ja, das glaube ich. Aber es ist wirklich so. Bei uns gibt's das auch. Da gibt's dann das Popcorn ungesalzen und ungesüßt, damit das... Ach, die gute Alternative zu allem.
Ja.
Ein neutrales Popcorn. kann ich dir einen Tipp geben.
Also Süßes, sonst gibt es Saures oder gesund.
Oder neutral.
Oder gesund und antiallergen.
Ja, das stimmt.
Frei von.
Frei von irgendwas. Nein, das ist echt, ja, ist einfach schon ein bisschen lustig auch wieder, ach, muss klar, ich ehrlich sagen. Und man muss das auch mit Spaß nehmen, würde ich sagen.
Ja.
Und ja, aber nochmal schnell zu den Kürbissen.
Ja.
Ich schnitz ja immer den Kindern. Ich schnitz nicht nur Gruselsachen, sondern ich mache wirklich für die Kinder jedes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war es eine Tinkerbell oder eine Minnie Maus. Ich bin echt gespannt, was man dieses
Jahr
macht.
Dann erkennt man es dann auch? Oder?
Ich schicke Bilder. Ihr seht das. Oder ich mache ein Video vielleicht auch für Instagram, wie ich sie schnitz. Also, dass auch ich sie geschnitzt habe. Mein Mann macht immer die Gruselfraktion und ich bin eher die, wofür die Kiddies dann, weil die wünschen sich, ja, Peppa Pig oder was halt gerade so in ist. Es wechselt ja auch jährlich. Ja. Da kannst du nicht jetzt von letztem Jahr ankommen. Das finden die dann nicht mehr so cool.
Also, musst du jetzt so ein, wie hast du neulich in Berlin erzählt? Wie heißen die? Diese kleinen Monster da?
Welche Monster? Ah, Labubus.
Labubus. Ja, habe ich übrigens Schelte gekriegt.
Für dich ein Labubu.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir waren auf einer Reise mit einem Sat.1 Frühstücksfernsehen und dann sind wir irgendwie auf das Thema gekommen und dann sagte, du kennst nicht Labubus, als ob ich quasi in einem Mond leben würde. Aber ich kannte die Dinger tatsächlich nicht, aber vielleicht schnitzt du einfach dieses Jahr mal so ein Labubu. Das ist ja eh sauteuer und die Leute stehen Schlange für die Viecher, die kleinen Monster. Und
das stimmt, das ist eine gute Idee.
Ja, dann machst mal ein Labubu.
In dir seid live dabei, auf jeden Fall.
Gut.
Also, was ihr beim Kürbis aushöhlen so beachten müsst und woher dieser Brauch eigentlich kommt und was ihr aus dem Kürbis in der Küche so machen könnt, darum geht's ja später. Jetzt ist aber erstmal der liebe Achim dran, würde ich sagen.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Kürbisse gibt's ja schon seit Wochen im Supermarkt. Fast alle kennen ja nur den Hokkaido. Es geht ja, jetzt muss ich selber lachen.
Sehr gut.
Also ich muss ehrlich zugestehen, ich habe es immer falsch gesagt. Wie wahrscheinlich 90%.
Hokkaido, ne?
Ja, ich sag immer Hokkaido. Ich lerne ja mit und jetzt habe ich so cool rausgehauen. Dann bin
Hokkaido,
bin ich stolz auf mich und muss trotzdem lachen, weil es irgendwie nicht so, das hört sich nicht so an, wie es
ist. Ich will da auch nicht klugscheißen, aber ich bin ja so ein Fan ostasiatischer Kunst und so weiter. Und es gibt da so eine Schnitzkunst auf Hokkaido. Also das ist so eine bestimmte Schnitztechnik. Will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Aber in dem Zusammenhang habe ich wir haben Bonsai-Zentrum da in Heidelberg, da mit Experten gesprochen und da kam halt immer, wenn man von, das ist ja eine Insel in Japan, und die haben immer Hokkaido gesagt. Und deshalb kam ich da erst drauf, dass es
logisch.
Eben nicht Hokkaido heißt, so wie wir es halt bei uns aussprechen würden, sondern also es kann man ja letzten Endes nennen, wie man uns sagen, wie man will, aber richtig, wie du es gesagt hast, Hokkaido.
Okay.
Und das haben wir im Vorgespräch, haben wir das eben thematisiert, deshalb bin ich umso stolzer, dass du das auch so über die Lippen gekriegt hast.
Ich lerne ja gern dazu.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Fast alle kennen ja nur den Hokkaido. Es geht aber mehr. Ja, es gibt auch mehr, würde ich mal sagen. Bevor wir da einsteigen, wie kommt der Kürbis denn vom Feld zu uns? Wie wächst der eigentlich?
Also es geht und gibt auch mehr. Also Kürbis gibt wahnsinnig viel her und ist, finde ich, ein wahnsinnig faszinierendes Gemüse, weil das so gigantisch groß wird, so schnell wächst. Aber es ist auch irre aufwendig, Kürbisse anzubauen. Kürbisse brauchen irre viel Wasser. Ernte und Angebot hängt stark davon ab, ob es im Sommer genug geregnet hat. Aber es muss ein guter Wechsel sein. Also wenn es zu viel geregnet hat, dann ist die Ernte eher schlecht. Ist es zu trocken, also dann fangen die eher an zu faulen und zu schimmeln. Und ist es zu trocken, ja, dann schmeißen die Blüten ab, werden nicht groß genug oder verdörren einfach. Dieses Jahr ist die Ernte oder der Ertrag bereits 20% höher als in den Vorjahren, weil es ein guter Wechsel war, so aus Regen und Sonne. Vor 3 Jahren gab es dagegen kaum Kürbisse. Also war eigentlich ein kompletter Ernteausfall und man hat auch nicht diese Kürbisberge gesehen am Straßenrand, die man auf den Kürbishöfen so sieht. Also da gab es eigentlich gar nichts. Und das, also wenn man ganz vorne anfängt zu so einem, wie Kürbisse überhaupt angebaut werden, also im Winter sitzen meist die Erzeugerfamilien zusammen, studieren Saatkataloge, dokumentieren alles sorgfältig, also wie ist was gediehen, was kann man anpflanzen und jedes Jahr entsteht da so wie so eine kleine neue Versuchswerkstatt und man probiert einfach aus. Und Ende April werden dann die Körner in Töpfe mit einer speziellen Erde gesetzt, also keine Stecklinge, sondern es ist eine echte Aussaat. Mhm. Rund, also so auf dem Kürbishof, zu dem ich auch Kontakt hatte schon, die pflanzen so 15.000 Stück verteilt auf etwa 200 Sorten, also das ist ganz amtlich. Und die Keimlinge verbringen dann etwa 4 Wochen in einem Folientunnel. An der Stelle sei nochmal gesagt, Folientunnel ist eine ziemlich geschickte Sache. So auch sieht man bei vielen Biobauern auch, dass sie Folientunnel verwenden. Das ist gut, weil man dann A, weniger Wasser braucht, weil es kondensiert. Mhm. Und das Klima da beständig ist in so einem Folientunnel. Und die Folie kann meistens auch zu 100% recycelt werden. Die hält aber auch in aller Regel, also bei dem, ich war hier in Großostheim schon beim Biolandwirt, der Erdbeeren und Spargel und so im Folientunnel macht. So eine Folie hält so 12 Jahre und dann wird die wieder recycelt. Super. Also nicht denken, wenn man jetzt da quasi Plastik sieht vermeintlich, dass es gleich ungut ist für Mensch und Natur, aber das ist es in der Regel nicht, sondern im Gegenteil. Naja, kurzer Ausflug. Aber auch das ist wetterabhängig, also gibt's wenig Sonne, brauchen die Kürbisse länger zum Keimen. Anfang Juni geht's dann in die vorbereiteten feuchten Böden. Also da zieht eine Maschine, so eine Furche, ne, okay, mit dem Traktor. Und dann setzt man aber die Pflänzchen mit der Hand ein. Zumindest ist es bei den meisten Höfen so.
Mit der Hand.
Jedes Pflänzchen wird nicht nur quasi ausgesät vorher, sondern auch mit der Hand eingepflanzt. Das muss man sich mal vorstellen, was es für ein Arbeitsaufwand ist und wie intensiv das ist. Dann ist es halt ideal, wie ich es eben schon gesagt habe, wenn so ein Wechsel aus Wärme und einem mäßigen Niederschlag stattfindet, also genauso wie in diesem Jahr. Und dann ist es eigentlich optimal. Irgendwann setzt dann quasi der Mehltau ein und das finde ich ist auch ein ganz spannendes Phänomen. Das ist ein Pilz, den man aber ganz bewusst einsetzt, also in der Ökolandwirtschaft, quasi wie so ein natürlicher Erntehelfer. Mhm. Da verzichtet man ja auf Spritzmittel und dann wartet man bewusst, bis die Blätter durch diesen Mehltau schneller verwelken und absterben. Ah. Und dann sieht man erst, was geerntet werden muss. Ansonsten wäre das ein Riesenaufwand, das Laub künstlich zerstören, klar, damit man an die Früchte kommt oder an die Kürbisse und dass man die überhaupt in diesem Blätterdschungel findet. Also da ist der Mehltau, das ist ja eigentlich ein Schädling dann, beziehungsweise ist ein Pilz. Ja. Aber da wird er ganz bewusst eingesetzt, um eben, ja, wie so ein Erntehelfer, also biologischen Erntehelfer einzusetzen.
Also so irre war mir das noch nicht bewusst, muss ich ehrlich sagen. Aber da muss ich jetzt noch mal ganz kurz. Also die Kürbisse werden wirklich per Hand geerntet und gesetzt oder gibt's da auch schon Maschinen?
Ja, die Ernte ist auch oft eine echte Handarbeit. Jetzt mal abgesehen von den Höfen, die beispielsweise Kürbisse anbauen, um an die Kürbiskerne zu kommen. Da ist es wieder anders, ne? Also da macht es jetzt nichts, wenn das Äußere oder die Schale da angekratzt ist oder so. Aber meistens kommt das ja aus der Steiermark oder aus Österreich, also diese Erntemaschinen. Und dann werden die quasi auf so eine lange Spur geschoben, die Kürbisse. Okay. Aber wenn du natürlich den ganzen Kürbis unversehrt haben willst, dann werden die einzeln abgeschnitten vom Feld geholt und dann werden die in Körben gesammelt oder in großen Höfen dann mit Transportbändern weitergeleitet und anschließend kommen die dann auch noch in so eine Art Waschanlage. Das ist wie beim Spargel übrigens auch. Also das ist nicht mit Maschinen, sondern da richtig mit Bürste, Schürze, großen Wannen werden da die Kürbisse auch noch sauber gemacht. Also das ist Wahnsinn, ne? Das ist richtig Handarbeit. Und im Herbst gibt's dann oft auf den Kürbishöfen, wie man es ja oft so sieht, diese Kürbisparaden, Direktverkauf ab Hof, bunt aufgereiht, na so, und in der Regel so bis maximal 20 Kilogramm schwer. Aber besonders spannend, finde ich, sind die sogenannten Kalebassenkürbisse. Die bleiben nämlich im Winter draußen auf dem Feld und dann trocknen die aus. Und es bleibt nur die harte Außenhaut, also die Schale übrig. Und die wird dann richtig holzig, stabil und fest. Und es gibt sogar so eine Sorte, die heißt Birdhouse. Das ist eine spezielle Sorte. Da kann man Vogelhäuschen draus bauen oder Figuren oder so. Also das finde ich auch irre spannend, ja.
Ach ja. Und,
ja. Also diese Kalebassenkürbisse, die haben ja eine lange Tradition. Also die wurden ja als Köcher früher auch bei indigenen Völkern eingesetzt, ne? Dass man die Speere und die Pfeile da reinsetzt oder quasi um Wasser zu transportieren oder Nahrungsmittel und Sachen aufzubewahren und so. Also ein Kürbis ist, finde ich, ein ganz faszinierendes faszinierendes Gemüse.
Ganz schön cool, würde ich mal das Ganze nennen. Also, aber einige Kürbisse, also ich kenne das auch von so Kürbisfesten, gibt es auch hier im Umkreis, also so Höfe, wo wirklich das Ganze zelebrieren. Und das finde ich super schön, auch gerade für die Kinder, die lieben das, so Figuren und das Ganze. Aber einige Kürbisse werden ja schon ganz schön groß, ne? Dass man mit denen, also mehr als nur Fußball spielen könnte. Wie groß können denn Kürbisse werden? Oder wie groß war der allergrößte je?
Also wenn die Bedingungen ideal sind und können Kürbisse gigantisch groß werden. Das ist auch echt das Faszinierende. Das werden Giganten, also der Weltrekord liegt aktuell bei 1246,9 Kilogramm. Was? Ja, das ist aufgestellt worden 2023 in den USA. Also unfassbar viel.
Das ist ja ein Elefant, oder was ist das? 1200, wie viel ist das, um Gottes Willen?
Das ist echt viel. Es gibt auch eine Weltmeisterschaft, die World Championship Pumpkin Weight Off. Und die findet in der Half Moon Bay, Kalifornien, statt.
Also 1000 Kilo Kürbis, da könnte ich ja in der Küche, lass mich mal kurz rechnen, um die 6000 Portionen Kürbis zu bekochen. Also da kommen wir mal ein Stück weit, oder? Da können wir mal ganz Frankfurt, Aschaffenburg, alle ein bisschen mit Kürbissuppe hier. Ja. Es gibt ja viele verschiedene Kürbisse, also Sorten meine ich. Bei uns herrscht ja der Hokkaido vor. Wird das bei uns auch am meisten angebaut oder eher eine andere Sorte, Achim?
Also eine Lieblingssorte vieler Erzeuger, Bauern, Landwirte ist der Rondini. Die ist klein, handlich, schnell halbiert, Kerne raus, kann man super schnell verarbeiten, ist deshalb auch so beliebt, ja quasi im Supermarkt. Ist so der perfekte Fast-Food-Kürbis. Wichtig, die Zierkürbisse, das hört man immer wieder. Also ich wundere mich auch, ich wollte jetzt meinen Vater in dieser Folge nicht schon wieder irgendwie mit einbauen. Mich wundert es fast, weil bei uns auch viele Zierkürbisse hier rumliegen, dass er nicht schon längst mal so ein Zierkürbis mit verschafft und verarbeitet hat. Das sollte man tatsächlich nicht tun, weil die Bitterstoffe, also die Cucurbitazine, so heißen die, die sind ungenießbar und sind auch giftig. Also bitte nicht die Zierkürbisse verarbeiten. Bitte nur anschauen. Die kann man im Zweifel auch trocknen und dann sind die auch ewig haltbar und kann die immer wieder rauspacken. Aber bitte nicht essen. Zur Lagerung, Kürbisse müssen vom ersten Frost geerntet werden. Das ist ganz wichtig. Und am besten, wenn man einen Kürbis auch im Moment lagern möchte, dann trocken und kühl. Nur unversehrte Früchte halten lange, also meist bis Februar, März hinein. Während Kürbisse mit kleinen Verletzungen eben schneller verderben und faul werden und dann auch bitte weg damit. Aber die Lieblingssorte hier bei uns oder die am meisten angebaut wird, ist eigentlich die Rondini.
Ah ja, super. Du hast ja vorhin schon gesagt, über eine Tonne werden diese Kürbisse schwer. Wenn dann noch die Inhaltsstoffe stimmen, dann müsste das ja eigentlich dein absolutes Lieblingsgemüse sein, oder?
Also Kürbisse gehören zu den Lebensmitteln mit den höchsten Gehalten an Beta-Carotin, auch bekannt als Provitamin A, ne? Kennt man ja. Und der Körper kann Beta-Carotin bei Bedarf eben in dieses Vitamin A umwandeln und das ist gleich für mehrere lebenswichtige Funktionen unverzichtbar. Also in erster Linie natürlich für die Sehkraft. Vitamin A ist ein Schlüsselfaktor für den Sehvorgang. Ein Mangel kann zu Nachtblindheit führen. Da muss ich im Moment ein bisschen drauf achten oder versuche drauf zu achten, weil ich merke, dass ich jetzt so mit Mitte 40 langsam, also wenn's dämmerig wird und so, dann tue ich mir echt schwer. Also ich würde wahrscheinlich auch die kleinen Grusel Kinder übersehen, wenn die durch die Nacht huschen. Also für die Nachtblindheit und so Vitamin A.
Haben gut, wirklich viele.
Für die Sehkraft, ja. Dann Zellschutz, Blutbildung, ganz wichtig. Beta-Carotin wirkt als Antioxidant, schützt die Zellen vor oxidativem Stress, sehr wichtig. Mhm. Vitamin A wiederum ist an der Reifung von Blutzellen beteiligt. Auch gut fürs Immunsystem. Es gibt Studien, die zeigen, dass Vitamin A die Abwehrkräfte stärkt, indem es die Schleimhäute, also zum Beispiel im Darm oder in den Atemwegen, schützt. Unsere erste Barriere gegen Krankheitserreger, das darf man nicht vergessen. Also das ist wie so ein Einfallstor, wenn diese Barriere nicht stimmt, für Viren, für Bakterien und so. Also auch da spielt es eine wichtige Rolle. Dann Nerven, Hormonfunktion. Vitamin A ist an der Regulation zahlreicher Gene beteiligt, die auch die Entwicklung von Nervenzellen und die Blutbildung bestimmter Hormone steuern, dann kennt man es ja auch von der Hautgesundheit, dass Beta-Carotin eine schützende Funktion hat, eben auch wiederum vor freien Radikalen, die unter anderem durch UV-Strahlung entstehen und trägt ganz grundsätzlich zu einem frischeren Hautbild bei. Also da ist das Beta-Carotin ja, wichtig. Mhm. Ist ein wichtiger Mikronährstoff. Ein wichtiger Hinweis allerdings auch für Raucher. Es gibt eine große Interventionsstudie wie die ATBC-Studie, die ist schon ein bisschen älter, von 1994. Und die Carette-Studie von 1996, die haben gezeigt, dass ein sehr hoch dosierter Beta-Carotin-Supplementierung, also 20 bis 30 Milligramm pro Tag, über Jahre bei Rauchern und Asbestarbeitern das Risiko für Lungenkrebs sogar erhöhen können.
Okay.
Ja, und der Grund ist vermutlich, dass Beta-Carotin unter der starken oxidativen Belastung durch eben den Tabakrauch, mhm, Nikotin, nicht mehr als Antioxidant wirkt, sondern in bestimmten Stoffwechsellagen sogar prooxidativ werden kann. Und wichtig ist aber dabei, das Risiko betrifft vor allem hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel, nicht aber den Verzehr jetzt von beta-carotinreichen Lebensmitteln wie Kürbis, Karotten, Süßkartoffeln und so. Im Gegenteil, in der natürlichen Lebensmittelmatrix wirken eben beta-carotin, Ballaststoffe und weitere Pflanzeninhaltsstoffe synergetisch und gelten als klar gesundheitsförderlich. Aber ich wollte das an der Stelle nochmal dazu, mhm, sagen. Gab ja eben auch immer diese Säfte, oder gibt's oft, ne?
Ja, stimmt.
ACE und
ja,
so.
Klar.
Und also in einer hohen Dosierung eben nicht so günstig dann bei Rauchern.
Ah ja, schaut, da gibt's also auch zu viel des Guten irgendwie.
Zumindest wenn man raucht.
Oder? Ja, mhm, schau, aber Rauchen ist eh, das ist schon lang out. Es ist schon rum. In meiner Zeit war es noch cool. Inzwischen wird es schon wieder. Das finde ich eigentlich echt schön. Das will ich mal kurz sagen. Und gerade in der Gastronomie ist mir das die letzten Jahre extrem aufgefallen, dass immer weniger zum Rauchen gehen. Früher ist wirklich jeder rausgegangen und ist, um Gottes Willen, kann jeder, wie er möchte. Ich meine das nur. Und also eigentlich ein schöner Trend. Immer weniger,
ja,
Rauchen.
Also ich will ja überhaupt nicht moralisieren.
Nein, um
Rauchen,
Gottes Willen.
Rauchen ist natürlich nicht förderlich. Ich habe es auch noch nie verstanden, wenn ich ehrlich bin. Und ich kann es auch verstehen, wenn man nicht davon wegkommt oder nur, ja, schwer. Aber es wäre natürlich, vielleicht machen wir da auch mal eine Folge zu. Thema Rauchen, Nachteile und wie man vielleicht durch ein gutes Essen besser sein lässt. Obwohl man dann wahrscheinlich wieder andere Probleme irgendwie bekommt. Aber du, ich, ja,
so,
ist ein eigenes Thema.
Das stimmt wohl. Aber jetzt zurück zu unseren Kürbissen. Bei diesen ganzen verschiedenen Sorten besteht doch bestimmt so ein Unterschied. Welcher Kürbis bringt denn am meisten Beta-Carotin mit? Oder sind alle gleich?
Ja, also es gibt natürlich so Beta-Carotin-Champions unter den Kürbissen. Nicht alle Kürbisse sind gleich. Also wenn es um den Beta-Carotin-Gehalt, mhm, geht, gibt es riesige Unterschiede in den Sorten. Also der Hokkaido beispielsweise hat 7 Milligramm Beta-Carotin pro 100 Gramm. Das ist absoluter Spitzenreiter. Mhm. Man sieht es ja auch schon, ne? Weil er so knallig orange ist und reich an Provitamin A eben. Na, also dem sieht man es schon an, dass der viel von diesem Beta-Carotin, die er auch enthalten muss. Dann auf Platz 2 ist der Crown Prince. Der hat etwas weniger, nur 6,5 Milligramm pro 100 Gramm. Also ist auch abhängig natürlich von Reifegrad und von Ernte. Also wann wurden die geerntet, in welchem Reifezustand die Gehalte. Aber das sind jetzt Durchschnittswerte. Aber Crown Prince, auch ein echtes Carotin-Kraftpaket. Dann Muskatkürbis auf Platz 3. Der ist dann schon etwas drunter, also bei 4,7 Milligramm pro 100 Gramm. Der ist auch noch sehr aromatisch, farbintensiv und ist eine ganz solide Beta-Carotin-Quelle. Und auf Platz 4 ist der Butternut. Der hat dann allerdings nur noch 0,6 Milligramm pro 100 Gramm. Also trotz, dass er intensiv schmeckt, eher ein Leichtgewicht, was jetzt den Carotin-Gehalt betrifft. Insgesamt gibt es übrigens über 800 verschiedene Kürbissorten. Aber jetzt keine Sorge, ich zähle natürlich nicht zu allen die Carotinwerte, auch wenn diese gesund sind. Ich belasse es jetzt mal bei den Vieren. Aber was ganz wichtig ist, Schale dran lohnt sich tatsächlich, mhm, wie bei vielen Obst- und Gemüsesorten. Also wer mich kennt, uns kennt, weiß ja, dass das in aller Regel so ist, dass ich sage, besser gut waschen und die Schale mitessen, weil da oft die gesunden Inhaltsstoffe drin stecken in diesen Randschichten, weil die Sonne eben dahin fällt, die Pflanze sich schützen will und gerade in diesen Randbereichen dann, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, sich besonders viele der sekundären Pflanzenstoffe bilden und dazu gehören auch die Carotinoide, aber auch Polyphenole und Vitamine, heißt konkret, wer die Schale mit isst, in diesem Fall zum Beispiel beim Hokkaido, nimmt bis zu 5-mal mehr Carotinoide auf. Und das ist schon beachtlich. Na, also wenn man dann überlegt, 5-fach weniger, ja, wenn man die nicht mit isst. Dann die Lagerung steigert den Carotingehalt. Spannend ist auch, dass die Kürbisse nach der Ernte nicht sofort den Nährstoffhöhepunkt haben. Mhm. wie es ja auch oft der Fall ist. Und lässt man die dann so einen Monat bei 10 Grad liegen und lagert sie, dann steigt der Zuckergehalt. Und dieser Zucker ist wiederum eine Voraussetzung für die Bildung von Beta-Carotin. Das Ergebnis ist mehr Carotin und gleichzeitig hat er ein süßlicheres, buttrigeres Aroma wie zuvor, wenn man ihn etwas ablagert. Mhm. Und Studien zeigen sogar, nach 2 Monaten Lagerung kann der Beta-Carotin-Gehalt im Kürbis um bis zu 50% steigen. Also das ist ein klarer Vorteil für Geduldige. Mhm. Man kann ja mal fragen, wann der Kürbis geerntet wurde.
Ja, ja, dann, im Supermarkt. Das stimmt, ja.
Und man muss ihn nicht selber ablagern, sondern fragt von wann oder wann ist denn der Erntezeitpunkt gewesen. Ja. Das kann man auf Kürbishöfen immer machen. Und dann ganz bewusst mal nachfragen, oh, ich hätte gerne einen, der vielleicht schon vor 3-4 Wochen geerntet wurde. So, also Fazit, schlau. Wer den Kürbis mit Schale verarbeitet und ihm nach der Ernte ein bisschen Reifezeit vergönnt, bekommt auch mehr Geschmack. Er ist süßer und vor allem enthält er deutlich mehr Beta-Carotin. Das sind also die gesunden Inhaltsstoffe im Kürbis, die dann auf dem Teller landen.
Ja, super, okay. Also die liegen dann bei mir, sagen wir mal, einen Monat oder 2 im Keller.
Ja.
Die Schale bleibt natürlich dran, das haben wir jetzt auch gelernt. Mhm. Und danach, kannst du mir sagen, wie der Kürbis dann am gesündesten auf den Tisch kommt?
Also Hitze bringt's, ne? Also ja. A, natürlich diese Lagerung und die Schale. Mhm. Aber Hitze macht Kürbis noch gesünder. Das klingt erstmal paradox, stimmt aber. Erhitzen steigert die Verfügbarkeit bestimmter Carotinoide im Kürbis deutlich. Beim Kochen oder beim Backen werden die Zellwände nämlich aufgebrochen und das Beta-Carotin wird für den Körper besser zugänglich, also besser verwertbar. Studien haben auch hier gezeigt, dass sich der Beta-Carotin-Gehalt im verwertbaren Anteil nach dem Erhitzen um das 3- bis 4-fache erhöhen kann. Auch Lycopin, das ist ein weiteres Carotinoid, das im Kürbis vorkommt, wird durch Hitze sehr stark freigesetzt und kann teils um ein Vielfaches ansteigen. Wichtig, Beta-Carotin ist fettlöslich. Ein kleiner Schuss Öl beim Zubereiten, zum Beispiel eben Olivenöl, Rapsöl, verbessert die Aufnahme zusätzlich. Also da jetzt nicht Fettphobie und jetzt gar nichts da irgendwie mit dran, sondern ein Schuss Öl erhöht ja den Gesundheitsfaktor beim Kürbis. Was man beachten sollte, einige andere wertvolle Inhaltsstoffe, also Vitamin C und bestimmte B-Vitamine sind wasserlöslich, hitzeempfindlich wiederum. Das bedeutet, wenn ein Kürbis gekocht wird, gehen Teile davon ins Kochwasser über. Die Lösung, das Wasser einfach mitverwenden, wie es auch so oft ist.
Gut.
Zum Beispiel, also es gibt ja auch Gemüse und Lebensmittel, wo man es nicht tun sollte. Ne? Ja. Beim Reis, wenn man den wässert, bitte auf Wasser weg. Fall. Aber hier das Kochwasser und das Wasser, in dem man ihn verarbeitet hat, bitte mitverwenden. Beispielsweise für eine Suppe, einen Eintopf oder für eine Soße. Wer Kürbis im Ofen gart, profitiert gleich doppelt. Also Beta-Carotin wird besser verfügbar und gleichzeitig bleiben bis zu 50% mehr Vitamin C und Vitamin A erhalten, weil es nicht ins Wasser übergeht. Mhm. Das ist verrückt, ne?
Ja, das ist verrückt.
Ja. Und dann kommt immer so die Frage noch, Thema Mikrowelle. Ja, also da scheiden sich auch die Geister. Es gibt auf der einen Seite die Fraktion, um Gottes Willen, und die anderen sagen, ja, geht gar nicht mehr ohne. Es gibt da auch Lebensmittel, die profitieren, für uns zumindest, was die Gesundheit anbelangt, wenn man es in die Mikrowelle zubereitet. Beim Kürbis ist allerdings so, da scheiden sich die Geister. Untersuchungen zeigen, kurzes Erhitzen in der Mikrowelle zerstört keine 30% Beta-Carotin per se, wohl aber ein Teil durch ungleichmäßige Erwärmung oder Überhitzung, die da verloren gehen. Also die Aussage, dass Mikrowelle generell Carotinoide killt, ist also nicht pauschal richtig. Fakt ist, wenn man Nüsse, Samen oder Kürbisstücke zu lange oder bei zu hoher Leistung in der Mikrowelle erhitzt, kann es tatsächlich zu starken Verlusten kommen. Bei schonender kurzer Anwendung sind die Verluste aber gering oder geringer als beim klassischen Auskochen.
Ein praktischer Tipp, würde ich mal sagen.
Soll ich es nochmal zusammenfassen in so einem Fazit?
Ja, wenn du magst, ja, das finde ich gut.
Also die Gesundheitsfacts, die wir ja auch für das Rezept oder für dich brauchen. Also Hitze steigert die Bioverfügbarkeit von Carotinoiden im Kürbis. Mit Öl oder Fett, mit einem gesunden Fett kombinieren, verbessert die Aufnahme zusätzlich. Das Kochwasser bitte mitverwenden, sonst schwimmt ein Teil der Vitamine im Abfluss. Vorausgesetzt natürlich, der Kürbis ist gut gewaschen. Das habt ihr auf den Höfen schon gemacht. Ich würde ihn aber trotzdem nochmal gut abwaschen, mhm. im Idealfall halt mit einer, naja, Essenz, Essigwasser.
Geht immer.
Geht immer, geht so, immer. Und das wirkt antifungizid, antibakteriell ja. und so. Also ich mach's, wenn es ja, irgendwie geht. Dann backen oder dünsten, die schonendsten Methoden, wenn man möglichst viele Nährstoffe erhalten will. Die Mikrowelle ist nicht per se ungesund, aber längeres oder falsches Erhitzen kann zu Verlusten führen, also nur kurz oder schonend einsetzen.
Kurze Werbepause.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Jetzt geht's weiter.
Tja, Achim, und dann schmeiße ich mir auf jeden Fall schon mal meinen Backofen an. Aber jetzt habe ich dich ja noch gar nicht nach deinem Favoriten gefragt. Vorhin haben wir ja schon über Hokkaido und Rondinen gesprochen. Bei mehr, ich glaube 800 Sorten hast du gesagt. Hm. Welche hat's denn bei dir auf Platz 1 geschafft?
Das habe ich ja schon öfter mal erzählt irgendwie so. Aber ich nehme am liebsten den Spaghetti-Kürbis. Das finde ich, das ist echt eine coole Angelegenheit. Und zwar bisschen Olivenöl, Pinienkerne. Sind zwar sauteuer, aber in dem Fall schmecken sie einfach wahnsinnig gut dazu. Vielleicht hast du ja noch eine Alternative. Ein bisschen Käse drüber streuen, 180 Grad, eine halbe Stunde in den Ofen. Ich nehme meistens so ein bisschen grobes Salz und so. Hat tatsächlich eine ähnliche Konsistenz wie Spaghetti.
Stimmt.
Super gesund, super lecker. Außerdem ein echtes Lightfood. Also ein Hokkaido kommt gerade mal auf so schlanke 28 Kilokalorien pro 100 Gramm. Ein Butternut hat ein paar mehr, 45 Kilokalorien pro 100 Gramm. So mach ich's. Also Spaghetti-Kürbis ist einfach, ich bin nicht der allergrößte Kürbis-Fan. Also es gibt natürlich klassische Kürbissuppe und so. Und du beweist es ja immer wieder, dass der wahnsinnig toll schmecken kann. Aber der Spaghetti-Kürbis, den mag ich ab und zu ganz gern und eine gute Kürbissuppe. Aber wenn wir schon bei so Fun Facts irgendwie sind, ich habe mal was Neues mitgebracht.
Oha, Kürbis-Food Facts mit Achim.
Und Antonina.
Ja, lässt sich super einfrieren, kurz blanchieren. Kommt natürlich drauf an, welcher Kürbis, mit oder ohne Schale, aber dann ab ins Eisfach.
Es steht seit 10.000 Jahren auf dem Speiseplan. In Südamerika wurden versteinerte Samen gefunden, die das beweisen.
Und er hat eine gute CO2-Bilanz. Ist also, wenn er aus lokalem Anbau kommt, auch noch nachhaltig.
Kürbisboote. In den USA und auch in Deutschland gibt es Wettbewerbe, bei denen Menschen in ausgehöhlten Riesenkürbissen über Seen paddeln. Ganz was Verrücktes.
Kürbis als Vampirabwehr. In Teilen Osteuropas galten Kürbisse früher als Schutz gegen Vampire und böse Geister. Sie wurden vor die Tür gelegt.
Auch ihre Pumpkin-Pie-Tradition. In den USA wird zum Thanksgiving-Fest jedes Jahr über 50 Millionen Kürbiskuchen gebacken.
Achim, wie viele Pies könntest du denn da essen?
Ja, das ist viel.
Das ist wirklich.
Das ist echt viel. Aber das ist auch das Coole. Ich gucke mir das ja auch gern an und so. Pumpkin Pie. Oh,
und so. Es schmeckt aber auch sensationell gut. Also du kannst ihn ja süß machen und du kannst ihn salzig machen. Mhm. Und er schmeckt einfach immer gut. Also diese Konsistenz, aber da kommen wir später. Ich schweife sonst schon wieder ab. Okay. Also über eine Sache haben wir jetzt beim Kürbis ja noch gar nicht gesprochen. Die Kerne. Die landen ja gerne mal auf dem Brötchen. Das können wir ja so morgens. Oder werden direkt gepresst, einfach weiter zu Öl verarbeitet. Mhm. Wie gesund ist das denn?
Also das Öl, da muss ich ganz kurz ausholen. Also besonders gut sind Öle, die mehrfach gesättigte Fettsäuren haben. Das wissen wir ja, oder das ist ja so allgemein bekannt. Allerdings sollte man da nicht nur auf die nackten Zahlen achten, also wie viele da drin stecken, so auf die Anzahl, sondern das Verhältnis macht eben ein gutes Öl aus. Und deshalb wäre, für mich sind so die Standardöle in der Küche, ist ein gutes Olivenöl und ein Rapsöl tatsächlich. Aber auch hier natürlich nicht zu heiß braten, nicht in der Sonne lagern, eine dunkle Flasche, eher schnell verbrauchen oder in kleinen Flaschen kaufen, damit es nicht ranzig wird, weil sonst macht man aus einem gesunden Öl schnell ein weniger gesundes Öl. So, jetzt aber zurück zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und zwar ist es so, dass da ganz entscheidend ist, wie ist das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3? Mhm. Und da ist das ideale Verhältnis 3:1. Weil wenn zu viel Omega-6 drin stecken oder das falsche Verhältnis, da ist, also noch eine Sache voraus, beide sind für uns natürlich essentiell. Das heißt, sie können vom Körper nicht selbst hergestellt werden, müssen mit der Nahrung aufgenommen werden und haben beide eine wichtige Funktion im Organismus. Besteht jetzt allerdings ein Überschuss von diesen Omega-6-Fettsäuren, dann wird die entzündungshemmende Wirkung der Omega-3-Fettsäuren blockiert und gleichzeitig wird die entzündungsfördernde Arachidonsäure gebildet. Und deshalb ist es wichtig, dass man eben ein gutes Verhältnis hat. Also 3:5 im Verhältnis ist noch in Ordnung. 3:1 wäre ideal. So, jetzt zum Kürbiskernöl. Das hat nämlich ein Verhältnis von 100:1 bis 200:1. Also sehr stark Omega-6-lastig. Mhm. Wenn man jetzt auf die allgemeine Zahl achtet, haben die natürlich viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das ist super, aber das Verhältnis ist schlecht.
Ja, ja.
Und deshalb würde ich es jetzt nicht als Standardöl in der Küche einsetzen, sondern ja, es ist ein gesundes Öl wegen der Antioxidantien, ungesättigten Fettsäuren, aber das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis ist ungünstig. Also man sollte eher die Nahrung damit ergänzen oder wenn man es mal das Kürbiskernöl übers Vanilleeis kippt oder so, dann für einen Salat einsetzt oder lecker. So, dann schmeckt es natürlich super lecker und man muss da auch keine Sorge haben. Aber ich würde es nicht als Standardöl in der Küche einsetzen. So, das gilt übrigens auch für Distelöl und viele andere Öle, wo man immer denkt, oh, guck mal, da stecken ja besonders viele dieser gesunden Fettsäuren drin. Aber das Fettsäureverhältnis muss eben auch stimmen.
Super interessant.
Ja, Kürbis ist ja nicht gleich Kürbis. Also von Zucchini bis Riesenkürbis gibt es da eine riesige Auswahl. Aber mal ehrlich, viele stehen jedes Jahr vor dem Regal und fragen sich, welcher davon eigentlich in die Suppe gehört, welcher besser in den Ofen und welcher lasse ich lieber stehen, weil er eigentlich nur Deko ist. Jetzt kommst du ins Spiel, Antonina. Du hast da den Überblick. Welcher Kürbis ist denn der echte Star in der Küche? Welcher eher nur für Halloween zur Deko? Und wie nutzt man sie am besten?
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Was ist denn dein Lieblingskürbis?
Tja, also, ich bin ja wirklich beim Butternut. Jetzt bin ich ein bisschen wehmütig, weil der Beta-Carotin-Wert so schlecht ist. Das hätte ich niemals im Leben gedacht. Also, das muss ich ehrlich sagen, dass der so unterschiedlich ist zu dem Hokkaido.
Ja, ist ja nicht gar nichts drin.
Nee, gar nichts, aber schon ein irrer Unterschied, finde ich. Absolut. Also, da habe ich schon wieder ein bisschen was gelernt. Aber ich kann natürlich nicht auf ihn verzichten, weil, also, Butternut und dann eine Kürbiscremesuppe da draus, ja. Also, kennt jeder, aber die schmeckt einfach sensationell vollmundig. Da brauchst du gar nicht wirklich was dazu. Immer wichtig, Säure und Süße, passt super gut zum Kürbis. Und das Kochwasser mitverwenden.
Das also ist deine geheime Zutat.
Ja, also da gehe ich später nochmal drauf ein. Aber du brauchst wirklich beim Kürbis, egal welche Sorte, brauchst du immer Süße und Säure. Und dann wird es immer perfekt. Also das ist ganz wichtig, weil sonst hast du dieses auf dem Löffel, wenn du das dann probierst, das muss einfach harmonisieren. Und dann hast du diese dieses Herbstgefühl, diese, oh Gott, ist diese Suppe einfach lecker. Ja, und dann kannst du es ein bisschen spezieller machen. Dann kannst du sagen, okay, du gibst noch Ingwer dazu oder Kokos. Dann hast du gleich noch eine vegane Alternative, brauchst gar keine Sahne. Und es schmeckt einfach sensationell. Also ihr seht, Kürbis und ich, wir sind einfach Freunde. Du kannst ihn in der Küche nämlich so schön verwenden. Klar, es gibt tausend verschiedene Sorten. Der Hokkaido ist bei uns, glaube ich, den kennt jeder. Weil du kannst ja,
der kam auf einmal
der so kam und siegte. Er liegt in jedem Regal, auf jedem Feld. Und das Schöne ist natürlich, du kannst ihn ganz verwenden. Das finde ich halt toll. Du kannst mit der Schale, hast nochmal das Ganze mit drin. Der Geschmack ist sensationell. Und der ist auch super, wenn du sagst, du schmorst ihn leicht, einfach schnell im Ofen. Hast immer eine tolle Beilage, vielleicht ein bisschen mit Feta, Thymian und Honig. Oh Gott, dann hast du da irgendwie schon ein tolles Essen und brauchst gar nichts dazu. Also das ist einfach wunderschön, ja. Dann der Butternut, ja, den habe ich gerade gesagt, den finde ich, also der ist für mich einfach der Star. Ich muss es nochmal sagen, weil ich finde, der ist einfach in der Ausgewogenheit für mich
geschmacklich
super gut. Also da ist er wirklich. Dann in der Küche gibt es noch die Patissons. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so ganz kleine Mini-Kürbisse. Also sehen fast aus wie Zierkürbisse, aber es sind keine. Die kann man super gut füllen. Früher wurden die in der Sterne-Gastronomie, jetzt sind sie ein bisschen so altbacken.
Ich glaube, man sagt auch UFO-Kürbisse dazu.
Ja, ja, genau. Ja. Die gibt es in grün, in gelb. Und die sind wirklich schön, weil sie ganz schnell zubereitet sind und haben halt nochmal so einen Blickfang. Ja. Und gerade auch für Kinder, die finden das super. Das sieht aus wie so ein kleines Alien-Ding, wo man dann einfach essen kann.
Aber das sind keine Zierkürbisse, in dem Fall drum, sind das Esskürbisse.
Das ist wirklich der Unterschied dabei, obwohl sie so klein sind und sie sehen aus wie Zierkürbisse, sind sie nicht. Ja, der Spaghetti-Kürbis, den hast du ja schon gesagt, den finde ich auch super spannend, aber du hast es auch super schön beschrieben, was du damit machen kannst. Einfach so super frisch und ja, die Zucchini gehört noch dazu. Viele vergessen die. Also das ist auch so ein Hauptbestandteil in der Küche, wo eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Also auch gerade im Sommer über, da fängt es eigentlich an. Ja, ist ein Sommerkürbis. Es gibt ja nicht nur Winterkürbis und ja, es ist einfach super lecker, kurz in der Pfanne angebraten. Aus Zucchini kannst du eine super coole Pasta machen, hast einen Pasta-Ersatz, hast auch wie den Spaghetti-Kürbis ein bisschen und funktioniert auch tipptopp.
Verrat mir doch mal, also eine Zucchini ist jetzt nicht mein Favorit, geschmacklich. Ehrlich? Also ich muss dazu sagen, wenn man die Zucchini, gibt's dann ganz oft auch, ja wahrscheinlich, weil meine Oma das früher immer gemacht hat und es hat einfach nicht geschmeckt. Sie hat so viel leckere Sachen gemacht, aber so Zucchini, gab es einfach so viele bei uns im Garten. Genau. Und deshalb hat man die auch, ja, wusste man die in allen Formen und Variationen da irgendwie. Aber wie wird der denn richtig gut? Also wie machst du eine Zucchini, wo du sagst, so, das schmeckt einfach so von...
Also, was ich wirklich liebe bei Zucchini, ist einfach eine Antipasti. Du hast Knoblauch, frische Kräuter, gibst die wirklich mit dazu, Olivenöl angebraten und dann kannst du es schön einwecken. Also du kannst es entweder in Glas machen, hast eingelegtes Gemüse, hast immer irgendwas davon. Kannst du sagen, zum Fleisch holst du die raus und dieser Knoblauchgeschmack und Zucchini ist für mich einfach ganz einfach. Und
wie viel Knoblauch und wie haust du den mit rein?
Also es kommt drauf an. Ich mag gern viel Knoblauch, weil natürlich das Olivenöl dann nach dem Ganzen schmeckt. Das Zucchini, das saugt es auf und dann gibt es wirklich einen tollen Geschmack. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich immer so 2-3 Zucchini habe, die brate ich mir an und lege die ein, dann habe ich so eine Box voll, wo man sich wirklich gut in den Kühlschrank legen kann, wo man auch gut verarbeiten kann. Da würde ich schon 3-4-10 Knoblauch dazugeben. Einfach halbiert, mit in die Pfanne. Also man muss es nicht hacken. Wenn ich den jetzt hack und wirklich dazu gebe frisch, dann ist es echt super intensiv. Das brauche ich auch nicht.
Dann wird aber auch gesünder, ne?
Das stimmt, aber bei der Zucchini, das ist für mich dann einfach too much, weil dann kannst du einfach nicht mehr rausgehen.
Was ich ja ganz oft mache und was ich schneide einfach so eine ganze Knoblauchknolle.
Also ganz komplett durch,
Einmal so komplett durch und dann gebe ich den so mit in die Pfanne. Also ich stelle den einfach in so Olivenöl mit rein.
Und reibst vielleicht die Pfanne noch so ein bisschen aus. Genau. Ja, das ist gut.
Und dann kann man auch das so ein bisschen steuern. Und wenn man dann das Gefühl hat, es wird zu viel, dann nehme ich den einfach raus.
Ja.
Oder man drückt die einzelnen Zehen dann am Schluss nochmal so mit.
Ah, oh, das ist schon rein. Gut. Also bei mir bleiben sie drin auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich noch den blauen Ungarn, den finde ich ganz cool, weil...
Den blauen Ungarn.
Aha, den kennt fast jeder, glaube ich. Das ist dieser türkisfarbene Kürbis, wo fast schon wie ein Zierkürbis aussieht. Aber der ist in Österreich super populär, bei uns eher nicht so. Also vom Namen her leider, weil man nennt ihn auch Bratkürbis. Das finde ich eigentlich ganz interessant, hat eine super leuchtende, orangene, feste Farbe. Das Fruchtfleisch ist... auch fester, drum heißt der Bratkürbis, weil du kannst da draus wie Bratkartoffeln machen. Und das finde ich ganz schön, der zerfällt nicht so leicht und hat einen ganz tollen Geschmack. Also auf jeden Fall nächstes Mal nicht dran vorbeilaufen.
Am blauen Ungar.
Am blauen Ungar, so heißt er wirklich.
Das klingt wie eine Kneipe.
Ja, finde ich auch.
Zum blauen Ungarn.
Aber er ist super schön türkis. Ihr müsst es mal googeln oder ihr müsst es mal nachschauen. Das ist echt interessant, weil der sieht auch einfach toll aus auf dem Tisch. Wenn du sagst, okay, du lässt ihn noch ein bisschen liegen, kannst dann ein bisschen so deine Trockenblumen da draus machen, umrum. Okay. Ich mag ja Deko auch. So. Und dann hast du wirklich was ganz, ganz Leckeres. Ja. Und dann haben wir noch die Unterscheidung nach Arten und Lagerfähigkeit. Ich habe dir ja schon gesagt, zum Beispiel die Zucchini ist ein Sommerkürbis. Die haben eher eine weichere Schale, lassen sich eher nicht so gut lagern. Wir kennen das bei Zucchini, weil das ist eher dünn, da essen wir ja die Schale immer mit, ja, und sollten eher verzehrt werden. Dann haben wir die Winterkürbisse, die besitzen dann die harte Schale und können dank dieser aber auch wirklich lang gelagert werden. Und das ist natürlich toll. Mehrere Monate und da habe ich auf jeden Fall was auf Proviant. Und die Zierkürbisse, ich sag's wirklich nochmal, ich weiß, du hattest es schon gesagt, aber bitte nicht essen. Und auch wenn ein Speisekürbis, das ist ein ganz wichtiger Tipp, bitter schmeckt, wenn du den aufschneidest, weg. Also auch wenn es wirklich, das ist ein ganz wichtiger Tipp, egal ob Butternut.
Bei der Zucchini ist das auch so.
Ja, stimmt, ja, weil du sagst, ja, wenn die bitter schmeckt, nicht essen. Und auch nicht roh essen, gar nicht essen.
Gibt es immer wieder Vergiftungen.
Ja, leider. Bei der Zucchini war das auch mal ganz groß, glaube ich, in den Medien. Ja.
Immer mal wieder.
Immer mal wieder. Also Bitterstoffe haben nichts in dem Kürbis zu suchen.
Wegen der Cucurbitazine. So. Aber welchen Stellenwert hat eigentlich der Kürbis in der Spitzengastronomie? Also es ist ja eigentlich... früher hätte man es als arme Leute essen irgendwie bezeichnet. Ne? Also gibt halt wahnsinnig viel her, braucht halt Wasser, so, aber du hast halt einfach einen ganz, ganz hohen Ertrag. Ne? Und also welchen Stellenwert in der Spitzengastronomie? Und wie würdest du, wenn man jetzt mal wirklich so einen großen Kürbis erwischt, dass man wenig Food Waste hat, wie kriege ich den lagerfähig?
Ja, also meiner Meinung nach ist er wirklich unerlässlich. Und das ist das Schöne an dem Ganzen, dass also die pflanzliche Küche hier immer wieder zurückkommt in das Ganze und man nicht nur noch auf Fleisch und tierische Produkte zurückgreift, sondern auch sagen kann, okay, ich kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen, ich kann da wirklich das ganze Produkt verwerten in verschiedenen Texturen, die Konsistenz, klar, und egal ob im süßen oder auch im salzigen Bereich, ist er unerlässlich. Also ohne den kommst du in der Spitzengastronomie gar nicht mehr zurecht. Ja, also ich bin da überhaupt, der Kürbis ist einfach, du kannst ein Muster draus machen, du kannst einen Kuchen draus machen, eine Creme, also ein Pie. Du kannst, ehrlich, das ist so schön. Du kannst eine Soße, eine Suppe, ein Salat, also der ist so vielseitig. Das
ist kein Frevel, wenn man jetzt quasi in einer Sterneküche oder in einer Spitzenküche immer sagt, man macht jetzt ein Kürbissüppchen.
Nein, niemals. Also klar ist es ein bisschen so, die Kürbissuppe wurde die letzten Jahre so gehypt. Ich glaube, manche können es einfach nicht mehr hören, dass sie sagen, okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Kürbiszeit, mache ich eine Kürbissuppe und dann einfach einen Apfelchutney vielleicht dazu und dann mit einer konfierten Ente oder irgendwas, dann würde ich sagen, okay, das wäre genau das, was mir jetzt gut dazu einfällt.
Eine konfierten Ente. Das wär, jetzt sprechen wir von Spitzengastronomie, okay.
Das wäre auf jeden Fall gut. Aber auch in der Patisserie, da sagst du, okay, du machst halt einen Mousse mit Mascarpone, machst vielleicht einen kleinen Birnen-Nusskuchen dazu und dann aber die Mascarpone-Kürbiscreme dazu. Das wäre für mich so Sachen, wo ich sage, okay, wirklich.
Jetzt ist der Moment, wo der Achim am liebsten wieder anfangen würde. Zu essen statt weiterzureden im Podcast.
Aber ja, aber das ist, also ich könnte ja da noch 5 Stunden drüber reden, wenn du sagst, okay, du salzig, machst du kein Kartoffelgratin, du machst vielleicht ein Kürbisgratin. Mit Pilzen passt Kürbis sehr gut. Das ist auch sowas, das harmonisiert super gut.
Pilze am Kürbis.
Passt super gut. Das Erdige von Pilzen zusammen, ach, oh, wie lecker ist das denn? Und dann vielleicht noch so ein bisschen Taleccio-Käse zum Überbacken statt.
Sag mal, was würdest du da draus machen? Also in der Kombination fällt mir jetzt überhaupt nichts ein.
Also zum Beispiel kannst du auch diese Kürbisgnocchi, wo ich gemacht habe, mit einer schönen Pilzpfanne, nicht immer mit so einer Sahnesoße. Ich finde gerade, wenn du Kürbis hast, brauchst du das gar nicht. Wir machen ja später noch die Kürbisgnocchi mit dem Pesto. Also ich würde die nie ertränken. Pilze eher kurz anbraten, schön knackig, heiß in der Pfanne. Ganz wichtig, dass der Geschmack schön bleibt und die Knackigkeit. Und dann einfach dazu servieren, da würde ich gar nicht viel machen. Einfach nur der Pilz, so wie er schmeckt. Oder eben zum Gratin, was ich vorhin erzählt habe. Das finde ich auch super lecker. Also wenn du so Kürbisgratin hast und dann ein bisschen mit dem Käse, mit dem Taleccio und die Pilze entweder mit einschichten in das Gratin oder separat dazugeben, das wäre für mich, würde jetzt gut passen. Würde ich.
Und sag mal, wenn ich jetzt aber zu viel habe, also bei Kürbis ist es offen gestanden, weil wir echt so, ich bin einfach beeindruckt von der Größe. Also wenn das macht mir einfach fertig. Es gibt ja so in unserem, ja, es ist wirklich so, wenn du so einen Hof fährst und dann bist du mal, ich würde mir den größten kaufen.
Das ja, denke ich mir. Gar nicht, kann ich mir so gut vorstellen.
Gigantismus auf einer ganz kleinen Ebene. Aber würdest du den A verarbeiten? Also wenn man den jetzt, na klar, man kann eine Suppe draus kochen, aber vielleicht gibt es ja noch was anderes, was man da Leckeres machen kann, dass er auch lagerfähig also bleibt oder wird. Und wie würdest du den aufbewahren? Ich hatte ja schon kurz was zu erzählt, aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was man da auch geschmacklich gut mitmachen kann, dass man ihn...
Auf jeden Fall. Also um die Lagerung, du hast es kurz angeschnitten, die brauchen einen kühlen Ort, so 10 bis 15 Grad wäre gut, dunkel, trocken und gute Belüftung, wie bei allem eigentlich. Ja, das ist immer wichtig, dass es nicht irgendwo liegt, wo gar keine Luft dran kommt. Keller ist immer perfekt, Garage, wer keinen Keller hat oder einfach ein... Auch in der Küche, in der dunklen Ecke, wird es auch tun. Da einfach nicht neben dem Herd.
Porsche.
Ja, das stimmt.
Einparken in der Garage.
Das stimmt auf jeden Fall. Und dann einzeln auf Papier setzen oder auf Pappe und nicht übereinander. Das ist, glaube ich, oft der Fehler, auch gerade beim Strunk. Das sind ja immer die Sachen, die müssen trocken bleiben, weil das die Angriffsstelle ist. Mhm. Ähnlich wie beim Apfel, wie wir das schon mal gehört haben. Aber immer, dass keine Schimmelbildung entsteht. Das
ist übrigens bei der Ernte auch ganz wichtig. So erkennt man einen reifen Kürbis, wenn der sich brechen lässt vom Strunk.
Ja.
Und also wenn der schon trocken ist, dann ist der Kürbis eigentlich am besten. Aber nur so ein paar.
Ja. Also und wenn ich die zum Beispiel schon angeschnitten habe, die Kürbisse einfach gern luftig, da schon auf jeden Fall, im Kühlschrank aufbewahren und dann kann man sie innerhalb ein paar Tage dann auch verbrauchen. Ich kann sie nachreifen lassen, circa 2-3 Wochen bei warmen Temperaturen. Dann kommt nochmal das Beta-Carotin, was du mir da so schön erklärt hast. Das macht jetzt auch wieder Sinn, schau.
Ja.
Das finde ich immer so schön, weil das dann doch irgendwie zusammenfindet. Und dann einfach immer kontrollieren, die Schale unbeschädigt. Kürbisse mit Beschädigungen oder Druckstellen sollten einfach nicht mehr weitergelagert werden. Ja. Und dann werden sie einfach weiterverarbeitet. Und jetzt ist es so, wenn ich einen Kürbis habe, den kann ich super einfrieren. Das ist einfach toll. Also mit Schale. Kurz kleinschneiden, nicht im Ganzen natürlich, Kerngehäuse raus und dann in Würfel oder wie ich das brauche, in Portionsweise. Oder ich koche mir natürlich einen Mousse oder irgendwas vor, Püree und kann das auch zum Beispiel in Eiswürfel formen oder auch in größeren Behältern und kann mir dann immer das rausnehmen, was ich brauche. Also ein Kürbis lässt sich eigentlich super gut einfrieren.
Kann ich denn auch, ich stelle mir das gerade so schön vor, ich habe das in New York mal gesehen, der Meatpacking District und so stand ein ganzes Fenster voll, auch zur Kürbis, also zur Halloween-Zeit, mit eingemachten Kürbissen. Also
gepickelten.
Ja.
Oh, das ist super lecker.
Ja.
Oh, das ist eins der besten.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Süß-sauer passt da auch. Also wie auch bei Halloween.
Ja.
Süß oder saures. Auf jeden Fall ein Vorkochen mache ich ja öfter. Man hört es auch immer. Da einfach drauf achten, nicht zu süß, weil sonst ist es einfach wieder das, was wir eigentlich nicht wollen, dass es eher ungesund wird. Aber mit Essig die Balance finden und dann mit Gewürzen. Also ich mag zum Beispiel Piment und Nelke bei Kürbis auch sehr gern. Und ein bisschen Muskatnuss macht es auch wirklich sehr, sehr gut.
Also langsam kristallisiert sich das als so die geheimen, nicht geheimen Zutaten der Antonina Müller
heraus. Ja, das stimmt. Ja, immer wieder. Aber Sternanis, also gerade die Winterzutaten kommen da ein bisschen noch dazu. Zimt passt auch super gut dazu. Und dann lasse ich das Ganze aufkochen, den Kürbis mit, sterile Gläser und dann wird das Ganze wieder verschlossen. Und das ist halt toll. Dann kannst du das auch, oder du machst einen Chutney. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht.
Aber das sieht auch gut aus.
Ja, na klar, und es schmeckt
also
auch
so. Also diese Gläser da, ne? Die kann
ja, die stehen dann schön.
Schön so, obwohl Sonnenlicht jetzt wahrscheinlich nicht das Beste ist, um die zu lagern. Aber zumindest mal so zeitweise mal
das
so
stimmt.
Die Küche zu stellen oder oben auf sie.
Ja.
Da stehen sie wiederum ganz gut.
Ja, da stehen sie ganz gut.
Das sieht einfach cool aus.
Ja, und es passt auch zu viel. Wenn du sagst, du hast einen Käse, du hast ein Fleisch, du hast einen Fisch, du kannst einfach zu deiner Brotzeit abends, zu deinem Brot, nimmst du dir ein bisschen von dem gepickelten Gemüse, das schmeckt einfach super lecker. Statt der Essiggurke gibt's dann einfach mal Kürbis.
Also, ihr merkt schon, kommen wir mal zum Essen.
Jetzt muss weitergehen beim Essen.
Ich glaube, die meisten höhlen den Kürbis ja aus. Das Innere wandert oft in den Müll, auf den Biomüll, obwohl da ja auch was Gesundes drinsteckt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Von unserem berühmten Kürbis, den Hokkaido-Kürbis, kannst du eigentlich ja alles essen, bis auf den Strunk. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Und das ist ja auch so schön, wenn man die aushöhlen würde. Mhm. Bitte nicht die Kerne wegschmeißen, nicht das Fruchtfleisch. Du kannst eigentlich alles weiterverarbeiten. Also wenn es bei mir Kürbisse gibt zum Schnitzen, dann gibt es immer eine Kürbissuppe, Punkt. Ja.
Mhm.
Und die Kerne, das ist ganz wichtig, solltest du allerdings im Ofen rösten und schälen vor dem Verspeisen. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich nehme die rohen Kerne, bitte.
Ja,
das geht nicht. Beim Butternut-Spaghetti Spaghetti-Kürbis oder Muskatkürbis wiederum, ist die Schale wirklich sehr, sehr hart und kann eigentlich nicht mitgegessen werden. Mhm. Drum macht es das natürlich für unser Rezept nicht optimal, ja, weil man sagt, okay, man möchte das maximal Gesunde da rausholen. Ja, das Innere eines Speisekürbis kann natürlich vielseitig verwendet werden. Da muss man einfach die Kerne und die Fasern, das habe ich gerade noch vergessen, auseinanderklamauseln so ein bisschen, dass halt das Ganze nicht matschig wird. Mhm. Aber die Fasern, die kannst du wirklich auch weiternehmen. Einfach, wenn du sagst, okay, du hast eine Pasta oder irgendwas als Topping, brauchst jetzt nicht die schönste, also da hast du einfach nicht das Schönste dabei, aber schmecken tut es trotzdem. Also du musst es nicht wegwerfen und das finde ich eigentlich ja ganz schön, wenn man sagt, okay, man hat eigentlich so gut wie keinen Müll von dem Ganzen. Ja, und was machen wir noch? Also soll ich die Kürbiskerne, soll ich das nochmal kurz sagen, wie man die verarbeitet?
Ja, klar.
Oder? Also wir trennen das Ganze, ich sag's nochmal so zusammengefasst, die Kerne von den Fasern und von dem ganzen Fruchtfleisch. Dann reinigen wir das Ganze, bedeutet, wir waschen die Kerne kurz ab unter kaltem Wasser, um einfach wirklich alle Fruchtfleischreste und Fasern zu entfernen. Dann wird das Ganze getrocknet. Da wird man ja am besten auf ein Blech legen und dann lässt man sie einfach trocknen. Man braucht jetzt auch nicht unbedingt den Backofen dazu. Man kann sie einfach so trocknen lassen. Dauert zwar ein bisschen, aber kein Problem. Dann rösten einfach in einem Ofen oder auch in der Pfanne. Kann man die einfach schön knusprig rösten. Braucht auch kein extra Öl dafür. Und dann kann man sie verwenden, für was man möchte. Als Snack, als Topping für Salat, für dein Porridge, für was auch immer du möchtest. Und das ist eigentlich richtig, richtig schön. Dann das Fruchtfleisch. Klar, ich kann zum Beispiel Suppen dazu machen, Eintöpfe, Pürees, Füllungen für unseren Pie zum Beispiel. Wenn man sagt, wir will heute einen Pie machen, dann hast du eigentlich alles damit verwendet. Die Kürbisfasern, damit kann man auch pürieren, dekorieren oder auch eine Basis einfach auch für einen Kuchen oder für einen wie ein Karottenkuchen.
Dekorieren, was kann man denn damit dekorieren?
Ja, wenn du sie zum Beispiel, das ist jetzt aber allerdings nicht ganz so gesund, wenn du sagst, okay, du blanchierst die ganz kurz vor, eine Sekunde, nimmst die wieder mit raus, drückst die richtig die Feuchtigkeit aus und dann ganz kurz durch Mehl und frittierst die, dann hast du einen super Crunch und hast nochmal einen echt tollen Hingucker auf deiner Suppe. Du isst ja nicht viel davon, drum darf auch mal was Frittiertes mit auf den Tisch.
Aber so apropos Küchentricks und Kniffe, hast du noch ein Küchengeheimnis, wo du sagst, boah, das ist Kürbis, gibt so eine absolute Geschmacksexplosion?
Also was ich ganz cool finde, ist eigentlich, wenn man da noch so kleine Chips herstellt, auch gerade aus den Kürbisfasern, Kürbisfaserchips, dass ich das noch sagen kann, weil in den Fasern ein bisschen Olivenöl dazu, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, gern auch Rauchpaprika schmeckt ganz gut. Und dann in den Backofen bei niedriger Temperatur trocknen, bis sie knusprig werden, nicht zu dunkel, weil sonst werden sie bitter. Und dann hast du wirklich alles vom Kürbis super lecker verwendet.
Okay, aber gibt es noch so eine, wo du sagst, verrate ich eigentlich nicht, aber...
Also, wenn ich eine Suppe oder wenn ich den Kürbis zubereite, es ist wirklich ein Muss, die Süße und die Säure. Und es kommt ganz einfach eigentlich. Du brauchst eine Harmonie aus Honig und Essig. Ich nehme eigentlich immer den Apfelessig und dann noch eine Prise Muskatnuss und dann machst du jedes Kürbisgericht wirklich lecker.
Merke.
merke. Wirklich, egal ob im Ofen, ob als Suppe oder als Beilage, wenn du das dazu gibst, so ein bisschen in den Grund, du brauchst nicht viel. Aber dann funktioniert das mit dem Kürbis wirklich immer super gut.
Also geschmacklich haben wir ja schon alles rausgepresst jetzt irgendwie aus dem Kürbis. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, du machst ja Halloween-Deko. Ne? Das ist ja unsere Halloween-Folge. Und für alle, die jetzt noch schnell einen Kürbis schnitzen wollen, worauf muss ich achten? Wie machst du das als Schnitzpärtin?
Schnitzpärtin finde ich gut. Also beim Kürbisschnitzen muss man einfach darauf achten, einen reifen, unbeschädigten Kürbis, also wirklich unbeschädigt. Weil wenn der schon jetzt anfängt zu faulen und zu schimmeln, dann ist es leider schade, weil dann hat man auch gar keine Freude davor. Und dann fange ich an. Das ist ganz wichtig, entweder oben oder unten. Kommt drauf an, was ich schnitzen will. Und dann brauche ich... Achim zieht mich an mit ganz großen Augen.
Oben oder unten?
Ja, oben oder unten. Das kommt natürlich drauf an, ob ich den Deckel wieder draufsetzen möchte oder nicht. Oder ob ich es über das Licht stülpen möchte. Das kommt ja drauf an, was du damit machst. Ja, okay. Er zieht mich da ein bisschen aus. Ja. Es gibt diese klassischen Halloween-Schnitzkürbisse, diese Ghost Rider-Kürbisse. Die sind dafür gedacht. Die sind schön groß, die sind schön rund, weil man muss ja irgendwie eine Fläche haben, wo ich was sehen kann.
Ja.
Also, außer du willst jetzt irgendwie ein Schrumpelgesicht, dann tut es manchmal der Zerdrückte auch, aber natürlich...
Finde ich aber eigentlich ganz geil, wenn schon so eine natürliche Struktur ja, im Kürbis stimmt. ist, was so eine Gesichtsform vorgibt oder sowas Verschobenes, dass man einfach so diese natürliche Form, aber du hast ja. natürlich mehr Schnitzfläche.
Wenn wir irgendwas Spezielles, brauche ich natürlich mehr Schnitzfläche. Ja, und dann brauchst du ein scharfes Messer. Und wenn du willst...
Gibt es bei dir zu Genüge?
Ja, das gibt es wirklich. Und wenn man dann so Laien hat, dann eher mit einer Schablone oder per Hand. Das kommt
auch. Schablone?
Kannst du dir machen. Das ist halt super einfach dann. Du malst dir das erstmal auf Papier. Würde ich jetzt machen, wenn irgendwas Spezielles, wenn du sagst, du willst ein Haus, druckst dir was aus. Und dann musst du nur darauf achten, was schneide ich aus und was nicht. Das ist so ein bisschen das 3D-Auge gefragt, damit du weißt, was muss leuchten und was muss stehen bleiben. Ja. Und dann gebe ich das drauf, am besten mit dem Stift vormalen und dann fange ich an zu schnitzen. Und ein kleiner Tipp ist noch, du musst gar nicht alles ausschnitzen. Es reicht manchmal auch, wenn du nur abschabst und gar nicht ganz durchschneidest, weil oft ist es ja so, dann wird es sehr instabil und zu viel darf man auch nicht raus. Aber man braucht ein bisschen Geduld, Liebe zum Detail und Spaß daran. Also nur weil man das machen muss, muss man es nicht machen. Nur weil man es gern macht.
Ja, ich habe früher viele solcher Sachen geschnitzt fürs Buffet tatsächlich. Also ich habe meine Eltern haben ja auch Partyservice und so und die Metzgerei. Und da habe ich natürlich oft gearbeitet und musste helfen. Und da haben wir ganz viele Sachen so aus Lebensmitteln geschnitzt, um die einfach mit so aufs Buffet zu stellen.
Ja, also da bin ich ja gespannt.
Melone,
ja.
auch Kürbis oder auch natürlich aus Tomatenrosen gemacht, ganz oldschool und so.
Ja, so gehört dazu.
Mein Vater, ich will jetzt schon wieder mit meinem Vater anfangen, aber der war echt ein Schnitzmeister. Der war extra so Schnitzwerkzeug und so.
Das ist aber gut.
Und hobelt da, hat er stundenlang an diesen Sachen.
Ja, aber das ist aber schön.
Ja. Die hatten damals einen kleinen Schwenk nur, auch vor vielen, vielen Jahren, das ist jetzt wirklich Jahrzehnte her, auch den Weltmeister, damals aus China kam der.
Oh, das ist krass.
Das ist unglaublich, was der so ganze Landschaften hat, der da irgendwie reingeschnitzt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ganze ja vergänglich ist.
Ja,
wenn man
völlig.
Das jetzt in Holz so oder Arbeit, so macht und so Intarsien da reinschnitzt. Aber im Kürbis ist es natürlich eine Vergänglichkeit.
Das stimmt. Aber um ihn lang haltbar zu machen, also ich würde ganz kurz nochmal schnell zum Kürbis sagen, erst die kleinen Sachen ausschneiden. Das ist noch ein guter Tipp, dass man nicht mit diesen großen Flächen ausschneidet, weil dann wird er halt immer instabiler. Erst diese ganz kleinen, kniffligen Sachen und dann ganz am Schluss die großen. Und wenn mal ein Stück weggeht, einfach mit dem Zahnstocher wieder hin. Sieht
macht auch
so, keiner.
Macht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, macht so ein Schnitztutorial.
Ja, vielleicht mache ich das. Ihr merkt, ich habe da voll Spaß dabei. Ja, und dann ist auch noch so ein kleiner Tipp, nicht auf ein echtes Licht stellen, nicht auf eine Kerze, sondern auf ein LED. Dann fängt der innen auch nicht so schnell an zu schimmeln oder zum weich werden. Dann hast du nicht diese Hitze da drin und dann steht er auch länger. Weil bei mir stehen die Kürbisse auch wirklich 2 Wochen mindestens.
Und ist auch nicht so die Brandgefahr.
Ja, das sowieso.
Da habe ich immer so ein bisschen Sorge gehabt.
Das stimmt.
Aber ist natürlich ein guter Tipp, dass man so diese, gibt es ja überall in den ganzen Ramschläden und Günzigläden, kann man die ja. Ist jetzt nicht die allerbeste Qualität, aber hält erstaunlich lange. Ja. Und sieht ja oft wirklich so aus, als ob es eine Kerze ist.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und dann kannst du den Kürbis auch innen nochmal trocken tupfen, wenn du ganz fertig bist. Dann machst du wirklich mit einem Zewa Küchenrolle, machst den richtig schön trocken und dann versiegelst du das Ganze noch ein bisschen, entweder mit Haarspray. Ihr seht schon, ich bin mitten in dieser Materie.
Dann kann man ihn aber nicht mehr essen.
Nee, dann kann man nie. Ich lasse ihn auch 2-3 Wochen. Da kommen wir später nochmal dazu. Also entweder mit Haarspray oder mit Vaseline. Dann bist du wirklich, dann steht er auch wirklich 3.
Aber dann steht er lange, aber dann kannst du ihn auch nicht mehr auf den Kompost schmeißen.
Das nicht mehr, um Gottes Willen. Ja. Aber dann hast du wirklich lang was davon. Aber wir reden ja später.
Jetzt aber wenn ich den jetzt nicht 5 Wochen lang Halloween feiern will, sondern ich würde da gern was draus machen.
Ja.
Also wenn er jetzt sagt, am besten ich schnitze da was draus und lasse den aber nur 1 bis 2 Tage und dann überrasche ich meine Gäste, die ich vielleicht dann zu Halloween auf einer Halloween-Party habe oder so, noch mit einer Gruselsuppe oder so aus dem Kürbis. Ja. Kann man das machen?
Also wenn der wirklich nur 1-2 Tage steht, ist das gar kein Thema. Mhm. Da können wir auf jeden Fall was draus machen und ist auch dann nachhaltiger. Ich kann es nicht, weil ich will diesen Kürbis da stehen lassen. Aber natürlich ist es möglich und ich finde es eigentlich eine schöne Idee. Du hast mich da auch draufgebracht, was wir da machen könnten. Und da habe ich mir gedacht, wenn du so kleine Kürbisse schnitzt, so Rauchköpfe, habe ich das jetzt einfach mal so genannt.
Rauchköpfe,
bedeutet Räucherkürbisse, Köpfe, weil du gesagt hast, wenn jetzt der Rauch aufsteigen würde, dann dachten wir, okay, jetzt was machen wir da draus,
ja?
So, und ich habe mir gedacht, wir nehmen sowas wie Rosmarin, Wacholder, Natürlich kannst du auch eher in Lavendel oder Rose gehen. Ja. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich mag eher das Holzige und auch Rosmarin hat viel Harz, raucht auch schön. So. Ja. Oder Fenchelsamen finde ich auch ganz toll. Verströmen nochmal so ein tolles, angenehmes Aroma. Dann hast du was super Gruseliges an deinem Abend. So. Dann wird das ganze Fruchtfleisch wird geräuchert. Bedeutet, also du legst so einen kleinen Kohlestein. Es gibt ja so für Räucherungen gibt ja so Kohle, ne, wo es so glüht. Das gibst du in deinen Kürbis. Dann legst du deine Fenchel und deine Samen, was du möchtest. Also ich hätte das Rosmarin genommen und
ein bisschen das ist doch mal Fenchel. Ich finde, das ist eine richtig geile Sache. Das ist eine Innovation. Ja, das ist eine Innovation. Aber ich habe der Antonina was zugeworfen und sie baut da sowas draus. Also sie hat wirklich gesagt, kann man da nicht irgendwie, dass man, ich bin ja immer ein Fan von No Food Waste und so, dass man dann irgendwie, mir tut es dann immer so leid, dass man so einen Kürbis dann wegschmeißt. Ja. Kann man da was Gescheites draus machen und am besten qualmt da noch. Und du machst da jetzt echt so ein...
Jetzt, warte, jetzt kommt noch der Hack dann. Jetzt
ich fühle mich so ein bisschen wie früher, kennst du noch diese wie hießen die nochmal, die Heftchen da, wo dann immer irgendwie so ein Gimmick mit drin war.
Ja, aber das finde ich super. Und das macht ja auch so Spaß. Okay. Also, wir räuchern das Ganze auf diesem kleinen Kohlestück. Ja, dann fängt das an so raus zu. Und wenn du da noch ein schönes Gesicht drin hast, dann kommt das so aus dem Mund, so wie früher die Räuchermännchen. Cool. Also, das Einzige, vermeidet bitte dieses Räuchern im Gegenwart von wirklich Kindern oder Schwangeren. Stellt das einfach ein bisschen weg.
Ja, das eigentlich ist halt da draußen. Ich könnte es ja draußen.
Draußen ist es gar kein Thema. Ich sage das nur nochmal dazu. Und dann ist das Tolle, wenn der dann fertig geraucht hat, dann nimmst du den, dann höhlst du den aus.
Ja.
Also kannst du mit so einem Löffel auskratzen oder musst du mal schauen. Die Schale ist immer ein bisschen schwierig. Die würde ich jetzt tatsächlich bei dem vielleicht eher nicht, also nicht mitverwenden. Ja, und dann kommt das Ganze auf, also ich lach selber, auf eine Folie, auf eine Frischhaltefolie. Und dann gibst du in die Mitte noch ein bisschen von einem Frischkäse, den kannst du abschmecken mit ein bisschen Ingwer, mit ein bisschen Limette oder Minze, was du zu Hause hast, was dir lecker schmeckt. Und dann wird das Ganze eingepackt, also dieser Frischkäse in dieser orangenen Schale. Bedeutet, wenn du es oben zumachst, wie so ein Säckchen, und dann so drei Schnürchen außenrum bindest, du siehst, das ist eigentlich nicht schwierig. Und dann in den Kühlschrank legst, dann hast du eigentlich die Form von einem Kürbis. Dann sieht mein Dip aus wie ein Kürbis. Kannst du mir folgen?
Ist das abgefahren? Ich habe aber gerade noch überlegt, weil du sagst, die Schale ja nicht mitessen. Man kann das ja aushöhlen und dann stellst du den restlichen Kürbis einfach wieder raus. Machst wieder dein
Lichtchen
rein und
so. Ja, das ist ja noch krasser.
Ja, genau. Das entwickelt sich. Aber das ist echt eine coole Sache. Dann stellst du den wieder raus, hast aus dem Inneren was gemacht, aus dem Fruchtfleisch. Es hat schön gequalmt.
Ja, voll.
Wir also der Geschmack ist geräuchert. Ist für Kinder wahrscheinlich ein Riesenfest.
Ja, würde ich schon sagen. Also du kratzt es aus, dann wird es einfach abgeschmeckt, Salz, Pfeffer, Honig würde ich auf jeden Fall, ein bisschen Essig, passt immer gut dazu, ihr habt es mitbekommen. Dann wird es ganz kurz gemixt, auf die Glassichtfolie gegeben, bisschen Frischkäse, den kann ich abschmecken, wie ich möchte. Ich kann auch Natur lassen, würde auch reichen. Da brauche ich gar nicht viel Aufwand. Und dann binde ich das zu einem Kürbis zusammen. Bedeutet drei Bindfaden und dann in den Kühlschrank, dann wird es wieder hart, na klar. Dann gebe ich den raus und dann habe ich eigentlich einen Kürbis. Und jetzt habe ich ja noch den Strunk, weil den braucht ja eh keiner. Der ist immer, setzt den oben drauf, dann sieht es ganz original aus wie ein Kürbis. Und dann nehme ich mein Knäckebrot, meine Cracker oder was, Gemüsesticks.
Geiles Ding.
Pack die hin und hab meinen geräucherten Kürbis nochmal als Snack.
Verrückte Sache. Aber ist das eigentlich das Verrückteste, was du aus dem Kürbis je gemacht hast, oder?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das verrückt ist oder nicht, aber das hat mich wirklich mal verwundert. Ich hatte mal eine Gruppe und die wollten, das ist wirklich schon lang her, alle Spaghetti Bolognese. Und die sind gekommen und haben gesagt, oh, die haben so Lust auf Spaghetti. Und ich denke mir, ja, okay, eigentlich kein Thema. Und dann war aber das Lustige an dem Ganzen, dass einfach, ich würde mal sagen, 80% von den Ganzen wirklich vegan waren. Und ich dachte mir so, ja, okay, na toll, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt gar kein Ersatzprodukt da. Also bedeutet so Sojagranulat, wie du es eigentlich machst. Was mache ich denn? Ja gut, ich hatte so einen super großen Riesenkürbis noch drin und dachte mir, komm, das probierst du mal. Und was mich da wirklich erstaunt hat, es schmeckt echt super gut. Also du kriegst diesen Geschmack richtig gut hin, wenn du da einen schönen Ansatz machst für eine Bolognese, ja, mit Tomate, mit Zwiebel, Knoblauch und den Kürbis dann statt Hackfleisch benutzt. Du musst ihn halt ziemlich klein machen. Echt, echt gut. Und das war für mich so ein bisschen das Verrückteste. Also es ist nicht so, aber die Gruppe war ein bisschen verrückt, weil ich, also wer will Spaghetti Bolognese und will dann 80%? Nee, wir wollen es eigentlich nur vegan. Aber es war super lecker und probiert das mal, Leute, das schmeckt wirklich gut. Also du kannst da richtig gute Geschmäcker erzeugen mit dem Kürbis, weil der halt so eine tolle Konsistenz hat.
Also okay, von Deko, Snacks, Gesichter, raucht, qualmt. Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich schon alles irgendwie, was spannend und neu ist, so abgehandelt. Aber wir haben noch ein Kürbis-Highlight.
Ja, ganz genau. Wir haben euch diesmal ein Rezept mitgebracht, das zeigt, wie vielseitig und richtig elegant Kürbis sein kann. Wir machen Kürbisgnocchi mit cremigem Kürbispesto.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Nach all den Fakten und dem Genuss wollen wir den Kürbis natürlich nicht nur bewundern, wir wollen ihn auch essen.
Ja, Kürbisgnocchi mit einem cremigen Kürbiskernpesto, das ist Komfortfood pur, aber gleichzeitig richtig gesund und vollgepackt mit Ballaststoffen, Beta-Carotin und guten Fetten.
Und wie immer, ihr müsst nichts mitschreiben. Das komplette Rezept findet ihr in den Shownotes inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit die Gnocchi garantiert gelingen, möglichst gut schmecken und auch maximal gesund sind. Also zu den Gesundheitsfacts haben wir jetzt eine ganze Menge erzählt und die kommen natürlich auch so wieder mit in unser Rezept.
Tja, wir brauchen 300 Gramm Hokkaido-Kürbis.
Weil der am meisten Beta-Carotin enthält.
2 Esslöffel Olivenöl.
Weil das auch sehr gesund ist, gute Fettsäuren.
200 Gramm Mehl, 200 Gramm Ricotta, 50 Gramm Parmesan.
Ich würde den alten Parmesan nehmen, by the way. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
Ja, das stimmt.
Reggiano. Ja, also möglichst alt, weil da auch noch viel Spermidin drin steckt. Haben wir schon in vielen Folgen erzählt. Aber das ist ein guter Anti-Aging-Inhaltsstoff. Gut ja. Fürs Zellrecycling, gut für die Autophagie.
Da brauchen wir natürlich noch zum Abschmecken Salz, Muskatnuss, Mehl zum Bestäuben, später noch 2 Eier.
Würde ich sagen, nimm doch bitte irgendwie die Freiland-Variante.
Auf jeden Fall.
Oder Bio.
Und dann nicht vergessen, ein bisschen Essig und Honig, weil es am besten schmeckt.
So.
Ja, du brauchst den Kürbis, den wäschst du kurz, bitte einfach auch mit Essigwasser abwaschen. Reicht dann auch wieder so grob trocken reiben und dann wird das Ganze in Olivenöl ein bisschen angeschwitzt, einfach grob gerieben. Ja, man braucht keine groben Stücke schneiden mit der Reibe, so wie beim Karottenkuchen. Ein bisschen kann man sich das vorstellen. Und dann wird er einfach angeschwitzt. Oder, wenn man möchte, spart man sich das Ganze, schmeißt man einfach in den Ofen, dann geht's noch einfacher. Dann den Kürbis, wenn er angedünstet wurde oder im Ofen, auf ein Sieb geben. Wasser wirklich ausdrücken da draus, das ist ganz wichtig. Ich weiß, das hört sich jetzt erstmal kontraproduktiv an, aber das müssen wir auch nicht wegschütten. Es geht nur darum, dass die Gnocchi nicht zerfallen am Schluss. Das ganze Wasser oder was da noch rauskommt, geben wir am Schluss wieder in unsere Pesto mit rein.
Also, sehr gut.
Ja, dann geben wir Ricotta, Eier, Mehl und Käse zu den abgekühlten Kürbisstückchen. Dann Gewürze dazu, den Teig ganz kurz ruhen lassen. Kannst du gerne auch mal 30 Minuten ruhen lassen, gerne auch im Kühlschrank. Dann ist es perfekt, wenn es nicht zu weich ist und aber auch nicht klebrig. Das ist ganz wichtig bei Gnocchis. Hab keine Angst davor, probiert es einfach. Und wer Angst hat, der macht einfach eine Probe, stellt sich Salzwasser auf, gibt einen Gnocchi mit rein. Und wenn er funktioniert und nicht auseinanderfällt, dann ist er eigentlich perfekt. Beim Mehl kann man da immer beim Rezept ein bisschen schwierig was sagen. Was ist es? Kommt immer auf den Tag drauf an, wie viel Feuchtigkeit ist im Kürbis oder nicht. Also da einfach ein bisschen ausprobieren.
Ja. Okay.
Und das Schöne beim Pesto, du brauchst wirklich nur Kürbiskerne, Olivenöl, Knoblauch, Petersilie und Zitrone. Gerne das Wasser von einem ausgedrückten Kürbis noch mit rein, das Ganze kurz mixen und dann ist es schon fertig abgeschmeckt und du hast ein perfektes Essen, egal für wann.
Mythos-Check.
So, ich würde sagen, die Kürbisgnocchi stehen, aber mal ehrlich, wir schnitzen, dekorieren, stellen Kerzchen rein. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum wir das überhaupt machen?
Ja, ich habe echt als Kind gedacht, ja, das haben halt meine Eltern sich so ausgedacht, um uns zu beschäftigen. Aber der Ursprung ist ja viel, viel älter. Das geht ja bis zu den Kelten zurück.
Genau, die haben am 31. Oktober Samhain gefeiert. Das war ihr Neujahr. Man glaubte, dass in dieser Nacht die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten ganz dünn wird. Um die Geister fernzuhalten, haben sie ausgehöhlte Rüben mit Kerzen aufgestellt.
Rüben? Also ich sag's dir, wenn ich eine Rübe aushöhlen müsste, würde ich, glaub, nach 5 Minuten auch aufgeben. Ja, da lobe ich mir meinen Kürbis.
Und genauso haben es dann die irischen Auswanderer in den USA auch gesehen. Rüben waren dort Mangelware, Kürbisse gab's en masse. Und die sind größer, weicher und einfacher zu schnitzen. Zack, war der Kürbis das neue Gruselgesicht.
Und aus dem gruseligen Brauch wurde irgendwann ein Familienevent. Heute geht es weniger um Geisterabwehr, sondern eher um Spaß, Kreativität und natürlich um den perfekten geschnitzten Kürbis, so wie bei mir.
Das heißt, wenn ihr jetzt eure Kürbisse schnitzt, denkt dran, ihr macht eigentlich ein uraltes keltisches Ritual, nur eben in der stylischen, modernen Version.
Und wenn ihr es wie früher richtig ernst nehmen wollt, stellt eure Kürbisse vor die Tür, damit die Geister wissen, dass sie bitte draußen bleiben sollen.
Also von der Rübe zum Kürbis, von Geisterabwehr zu Insta-Deko. Wer hätte gedacht, dass in Halloween so viele Geschichten stecken? Aber bevor ihr euch jetzt alle Kürbismotive auf Pinterest raussucht,
haben wir natürlich noch unser kleines Extra für euch. Denn wir wollen ja, dass ihr das, was wir hier erzählen, nicht gleich wieder vergesst.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Wir haben ChatGPT mal wieder gebeten, die wichtigsten Punkte aus unserer Halloween- und Kürbisfolge in Reimform zusammenzufassen. Weil, was sich reimt, bleibt hängen.
Kürbis, Kürbis, rund und fein. Im Herbst sollst du mein Begleiter sein. Ob Hokkaido, Muskat, Butternut, dein Beta-Carotin macht Haut und Augen richtig flott.
Lagere dich kühl, dunkel und fein, dann ziehst du Süße und Farbe mit hinein. Schale dran, das gibt mehr Kraft und bringt dem Immunsystem ganz neuen Saft.
Backen statt kochen, so bleibt alles drin. Vitamine und Carotin, ja, das macht Sinn. Kerne rösten, Öl draus pressen, so wird keine Nährstoffpower mehr vergessen.
Von Rüben zu Kürbissen, von Geister zu Insta-Zeit, Halloween bringt Spaß und also macht euch bereit. Ob Suppe, Gnocchi oder Pumpkin Pie, als Herbst-Highlight ist der Kürbis dabei.
Oder der letzte Schrei. Das wäre auch noch. Ja, Achim, das war unsere Halloween- und Kürbisfolge. Probiert die Kürbis-Gnocchi unbedingt aus. Das Rezept findet ihr wie immer in den Shownotes.
Also ich bin eher dabei, und wirklich unseren Rauchkürbiskopf da mal auszuprobieren. Und denkt dran, egal ob geschnitzt, gekocht oder püriert, Kürbis ist nicht nur Deko, sondern auch echtes Superfood. Also ran an die Messer, aber bitte vorsichtig.
Und nächste Woche wird's regional, gesund und richtig, richtig günstig.
Ja, schön mit 3 R, 4 N, richtig, richtig günstig. Wir Franken, wir zeigen euch, warum Kohl nicht nur Omas Klassiker ist, sondern das günstigste Superfood der Welt. Mit Inhaltsstoffen, die teure Pulver ziemlich alt aussehen lassen.
Vom Sauerkraut bis Brokkoli, wir verraten, wie Kohl jung hält, schlank macht und sogar beim Entgiften hilft.
Abonniert uns, bewertet den Podcast und schickt uns gerne eure Fragen. Wir freuen uns drauf. Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Wow. Halloween.
Wow.
Das war Is. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.